So, neuer Brief, neues Glück. 1. Johannes. Johannes hat ein Evangelium geschrieben, drei Briefe und die Offenbarung. Und das ziemlich spät ist, also im hohen Alter. War der letzte Apostel, der... Also, er war der letzte Überlebende, ist einen natürlichen Todes gestorben, laut Überlieferung, im sehr hohen Alter. So, war der Apostel der Liebe, so hat er sich auch selbst genannt, der Jesus liebte. Und ist ziemlich in jungen Jahren zum Glauben gekommen. Für mich mein Lieblingsapostel, wenn man das so sagen darf. Weil er eine Art hat zu schreiben und zu lernen und zu leiten, die für mich mich am meisten anspricht. Er nimmt klare Worte, einfache Worte, ganz simple Worte. Das werden wir jetzt in den Briefen sehen, 1., 2., 3. Johannes. Er spricht nicht, so wie Paulus, er macht nicht die Irrlehre laut und erklärt, was daran eine Irrlehre ist, sondern er predigt einfach nur die Wahrheit und stellt somit die Irrlehre, ja, ins Licht. Und damit vernichtet er die Dunkelheit. So. Und dabei nimmt er oft einfach nur Worte wie Licht und Finsternis, ne, und stellt sie gegenüber und das erklärt alles. So. Er versucht, der Gemeinde hier zu schreiben, ist nicht bekannt, ob es jetzt an eine bestimmte Gemeinschaft gerichtet war oder einfach allgemein an alle. So, das kommt nicht raus, also ich schätze mal an alle. Und ich denke, da sein Leben jetzt bald zu Ende ist und er weiß, dass er zum Herrn kommt, so, und er wirklich ein Herz hat für die Gemeinschaft, für die Gemeinde, für die Heiligen, sieht er die Situation in der Gemeinde, wie sich alles entfaltet dort und entwickelt, und er gibt nochmal so seinen letzten... Er will unbedingt sicher sein, dass die Gemeinschaft nach seinem Tod noch genau weiß, was Jesus wollte. Und wir wissen, die Bibel kann unterschiedlich ausgelegt werden, an verschiedensten Stellen, und so kann auch Jesus, das Evangelium, unterschiedlich ausgelegt werden. Und deswegen bringt er das nochmal auf den Punkt, weil er hatte natürlich mit Petrus und Jakobus, ne, so die engste Gemeinschaft. So, das war das Dreier-, das Vierergespann, ne, so die drei Apostel hat Jesus nochmal ganz zur Seite genommen von allen anderen und sie noch tiefer gelehrt. Und so, ja, lasst uns anfangen. Zum 1. Johannes 1, Vers 1. Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und wir haben bezeugt und wir bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Na, warum nicht lange rätseln, um wen es hier geht? Um Jesus, den Christus. Und das Problem hier in der Gemeinde damals war, dass diese, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig raus, ich bin nicht so gebildet wie ihr, so ein Gnosis?
Gnose?
Diese, ja. In Deutsch? Weisheit? Ja. Gnosis, genau. So ein, die war gerade auf dem Vormarsch und im Allgemeinen, so wie ich es verstanden habe, ist es das, was auch heute vorherrscht, der menschliche Geist mit einzubringen und damit das Wort zu erklären. So ein, ich denke, einfacher kann ich es nicht erklären. Und Johannes hat das damals schon betrachtet und gesehen, dass es langsam im Aufmarsch kommt. Da waren die Philosophen und die wenn es willst, Psychologen und so, und die dann auch schon langsam so an ihre Theorien kamen, halt irgendwie irgendwas zu retten und zu stärken und zu bauen mit menschlichem Verstand. So, und das war ein Problem. Weil diese Irrlehrer kamen halt in die Gemeinde und brachten einen anderen Geist, und wir werden noch sehen, Johannes nennt diesen Geist dämonisch. Hat nichts mit Gott zu tun, hat auch nichts mit dem Menschen zu tun, sondern es hat das mit Satan zu tun und seinem Gefolge, und die genau das gleiche tun, wie sie es von Anfang an schon getan haben, nämlich das Wort Gottes zu verdrehen, und zwar mit einem Intellekt, der im Endeffekt genau das Gegenteil bewirkt, obwohl sich es richtig anhört. Und sie haben halt doch irgendwie gesagt, so Jesus war nicht wirklich physisch da. Es war schon Gott, aber nicht physisch, sondern eher so eine Geistgestalt, die ab und zu sich mal rematerialisierte oder irgend sowas. Und deswegen kommt Johannes hier und sagt so, hey, ich weiß, 70 Jahre später jetzt, ihr habt alle Jesus nicht gesehen und gehört, aber ich lebe noch und ich hab ihn angefasst. Ja. Und ich bezeuge das mit all den anderen Aposteln. So, und wir haben einen echten Menschen gedient und gefolgt. Aber wir haben auch einen echten Gott gedient und gefolgt, so wie er sagt, so, denn das ewige Leben, das beim Vater war, das erschien uns. Er war beides, vollkommen Mensch und vollkommen Geist. Und das kann der Intellekt nicht verstehen. Und das ist eben das Problem. Und ich fand es so schön, jetzt beim Vorbereiten, beim Durchlesen vom 1. Johannes nochmal halt, das Schwergewicht von seinen drei Briefen ist im Endeffekt der Gemeinde zu sagen, jetzt habe ich es vergessen. Was habe ich davor gesagt?
Mit dem Double Existence. Ja, du Gott, ja, das Land.
Jetzt bin ich raus. Lesen wir weiter. Es kommt nochmal. Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Wir verkündigen euch und wir schreiben euch, damit ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist nicht mit Menschen, sondern mit dem Vater und mit dem Sohn. Und das war halt das Problem mit diesem menschlichen Denken, irgendwas zu erklären und Gott zu verstehen, dass man sich halt mehr auf den Intellekt stützt als in der Beziehung zu diesem Schöpfer. Das, worum es wirklich geht im Glauben, ist Gemeinschaft zu haben mit dem Schöpfer. Das ist der einzigste Grund, warum Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Nicht damit wir klug werden oder dass wir heilig werden oder dass wir bessere Menschen sind oder eine neue Schöpfung, sondern um Gemeinschaft zu haben mit dem Schöpfer wieder. Das, was uns verwehrt war nach Eden, nach dem Sündenfall. Ja. Und du kannst dir sehen, wer gehorsam ist, der bekommt eine wunderbare Frucht im Glauben und das ist diese Freude. Und diese Freude ist ihm so wichtig im Glauben, dass er sagt, er betet dafür und er will, dass die Freude vollkommen wird. Und du kannst es sehen, Religion oder falsche Lehre, die darauf beruht, vom Intellekt her Christ zu sein, Gott mit dem Kopf zu fassen und mit dem Kopf zu erklären, weil es ja wir Menschen sind und wir natürlich hier begrenzt sind, sondern du kannst sehen, dass die Gemeinschaft zum Schöpfer persönlich dann fehlt. Es ist wie so ein Groupie, der ein Idol hat, ein Star, den er anhimmelt und der alles weiß, bis zum kleinsten Teil, vom Hobby bis zur Lieblingsfarbe, zum Lieblingsessen, zur Lieblingsmusik, zum, was er als Kind gemacht hat oder sie und ne, so einfach alles erforscht, weil er so verliebt ist, ne? So einnehmend, so leidenschaftlich für diese Personen und so sollen wir sein als Christen, ne? So verliebt und leidenschaftlich. Alles herausfinden wollend und mehr näher zu kommen, aber das Problem beim Groupie und zu uns als Jünger Jesu und Kinder Jesu ist, dass diese Groupies vielleicht am Ende alles wissen, aber trotzdem niemals die Person wirklich gekannt haben, weil sie nie wirklich diese Person persönlich kennengelernt haben. Und das war das Problem der Gnosis im Endeffekt. Immer tiefer und immer weiser werden und immer mehr erfahren, aber den trotzdem nie eine persönliche Beziehung zum Gott aufbauen. Das Problem dabei findest du keine Freude. Das Einzige, was du findest, außerhalb von Christus, selbst wenn du es ganz ernst meinst als Christ, ist vielleicht so eine Art Orgasmus, geistlicher Orgasmus, sage ich mal. Irgendeine neue Erkenntnis, die du gerade gewinnst und schon bist du euphorisch und freust dich, aber dann ist die Erkenntnis schon wieder alt und du bist wieder unglücklich in deinem Glauben. Und so musst du suchen. Und so musst du dein ganzes Leben anstrengen, irgendwie immer wieder zu diesem Höhepunkt zu kommen, zu dieser Freude im Glauben. Und das ist Arbeit. Ja. Aber in dieser Freude wird man nie vollkommen, weil es einfach nur eine Begierde ist, eine Leidenschaft, was Menschliches. Und wir wissen, der Mensch ist nie zufrieden. Aber in Christus kann der Mensch sehr wohl zufrieden werden, auch heute. Von daher sagt uns die Bibel in allen Facetten und in allen Punkten, ob im Alten oder im Neuen Testament, immer und immer wieder das Gleiche, nämlich bleib in mir, dann wirst du auch Frucht bringen. Außerhalb von mir gibt es keine Frucht. Und für Johannes war das ein ziemlich ernstes Thema und er hat gesehen, das wird ein Riesenproblem. Und das war ein Riesenproblem damals schon, das siehst du in den Paulusbriefen. Das hat nie aufgehört, das Problem. Und wenn ich heute, ich habe viele Gespräche über Christus mit Christen auch. Und es ist wirklich erschreckend, so wie viele Christusse ich schon kennengelernt habe. Unter Christen. Wie viele verschiedene Jesus-Christusse, die nicht der sind, den ich kenne aus der Bibel. Und Jesus hat es gesagt, es werden viele kommen. Aber glaubt nicht. Willst du ein glücklicher Christ werden, dann der wirklich zufrieden ist und freudig ist mit seinem Glauben, mit seiner Rettung, dann gibt es nur einen einzigen Weg und das ist die Gemeinschaft mit Christus zu suchen, dem Vater. Da findest du es. Da findest du allen Frieden, den du brauchst, alle Weisheit und Erkenntnis, die du brauchst, alle Kraft und Stärke und alle Freude. Denn uns ist ja schon alles gegeben, sagt uns Paulus eindringlich. Ne? Alles ist uns gegeben, was wir brauchen. An Geistlichen. Um das zu tun, wozu wir hier bestimmt sind. Und nach Hause zu kommen, sicher. Problem nur dabei ist, und das werden wir noch sehen in den nächsten Wochen, jetzt, wenn wir durch den ersten Johannesbrief gehen, dieses Evangelium, was die Apostel und was Jesus gelehrt hat, das ist halt ziemlich einfach und ziemlich einfältig und ziemlich nichtig klingt. Und das ist eben das Problem. Weil wir Menschen, wir wollen gerne klug sein. Und wir wollen gern, dass die Leute unseren Intellekt hören. Ne? Wie viel wir doch wissen, wie viel Einsicht wir doch haben und wie ganz besonders wir sind. Weil wir so viel Zeit in die Forschung und das Studium gesteckt haben. Ne? Problem ist nur unser Intellekt, unser Verstand bringt uns zu Fall, wir können uns nicht darauf stützen. Das sagt uns schon Sprüche, das sagt uns David, das sagt uns auch Jesus und Paulus, wer sich auf seinen Verstand verstützt, fällt. Warum? Weil wir überhaupt nichts wissen. Und dann kriegen wir eine Erkenntnis und wir blasen uns auf und denken, wir haben es total begriffen. Und irgendwann zeigt uns Gott eine neue Tiefe, eine andere Seite. Ne, weil es ist immer ein Gewicht, links und rechts. Und auf einmal kriegen wir mit, oh, war doch nicht die ganze Erkenntnis. Da kommt ja noch mehr. Ne, also lasst uns weise sein im Umgang mit dem, was wir wissen, im Umgang mit unserer Gemeinschaft mit Christus. Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm, Jesus, gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist. Und in ihm gar keine Finsternis ist. Und das ist eine wunderbare Botschaft. Ich habe gestern erst hier mit einem jungen Mann geredet, der gesagt hat, er ist Christ, aber Gott ist in jeder Religion. Vor 2 Tagen hatte ich im Café eine Frau, die beim strömenden Regen reingerast ist mit ihrem Adoptivkind, denke ich mal, und mir genau das Gleiche erzählen wollte. Dass sie Christ ist, aber auch die Muslime haben den gleichen Gott und da ist der gleiche Gott und ne, im Endeffekt kommt es aufs Gleiche raus. Ne? Bei ihr war ich verstummt, ich konnte irgendwie nicht reden, ich wollte, aber irgendwie war es, keine Ahnung, als ob meine Lippen verschlossen waren. Ich habe nicht Ja gesagt, nicht Nein gesagt, ich habe sie einfach nur angeguckt. So und bei ihm gestern so habe ich den Mund aufgetan und konnte reden. Das war wunderbar. Ja. Da war Hoffnung. Und es ist erschreckend, weil im Endeffekt sehe ich nur einen Menschen, der Angst hat, irgendwo anzuecken und eine Meinung zu haben. Ne? Es ist einfach Menschenfurcht, nicht zu gefallen. Und das will ich nicht sein. Gott ist Licht und da ist keine Finsternis. Und so kann mir niemand erzählen, dass Gott auf der einen Seite das sagt und zu einer anderen Seite sagt, nee, das ist auch richtig. Ne? Das wäre ein gespaltener Gott. Und ein Gott mit einer gespaltenen Persönlichkeit ist für mich nicht vollkommen. Ne? So, Gott ist nicht psychisch krank wie wir Menschen, sondern Gott ist komplett gesund. Und er hat eine Meinung und eine Sicht und die ist wirklich wahrhaftig, bis in alle Ewigkeiten, muss nicht verbessert werden. Ich habe nur gestern zu dem Typen gesagt, naja, Gott sagte nicht, liebe deine Feinde durch Jesus und dann sagte durch Mohammed, hasse deine Feinde und bring die um. Gott steht doch nicht da, 800 Jahre danach und macht, ah, war ein Fehler, Mensch. Nee, das klappt nicht, da hat er dann einsichtig gesagt, ja, das macht Sinn, das stimmt. Ja. Wir haben einen Gott, der vollkommen Licht ist. Und das heißt, dass auch die Dunkelheit niemals an ihn rankommen kann. Denn wir wissen, Dunkelheit muss, die weicht einfach, die ist einfach, ne? Dunkelheit existiert gar nicht so wirklich, ne? Ist einfach ein Resultat von dem, dass kein Licht da ist. Und da, wo Gott ist, gibt's keine Dunkelheit. Das ist wie Kälte. Kälte gibt's nicht, hat Einstein gesagt. Und das stimmt. Kälte ist nur ein Resultat davon, dass Wärme fehlt. Ne? Und so ist auch die Dunkelheit und das Böse nicht erschaffen, sondern einfach nur ein Resultat von dem, was außerhalb ist, von dem, der perfekt ist und gut. Und so sagt Johannes hier seiner Gemeinde, Leute, Gott ist immer der Gleiche und vertraut ihm. Da gibt es kein Falsch. Aber da ist eben das wohl das Problem, wir Menschen. Und wir Menschen wollen gern klug sein und klüger werden. Was ja nicht verkehrt ist, weil Gott hat uns einen Verstand gegeben zum Denken. Ne? Die erste Arbeit, die die Menschheit hatte, war Wissenschaftler zu sein. Ne? Adam im Garten Eden. Frosche, beobachte und benenne. Spezifisch auf die Gruppe. Ne? Benutzt deinen Verstand und denk den Namen aus. Die passen. Ne? Von daher, wir sollen ja nicht abgestellt sein und wie Zombies, lächelnde Zombies durch die Welt düsen und sagen, Jesus liebt dich. Aber wir sollen unseren Glauben und unser Leben nicht darauf bauen, wie wir denken, zu verstehen, was Gott will und wer Gott ist. Ja. Was wir tun müssen, ist zum Licht zu kommen, damit unsere Dunkelheit vergeht. Ja. Und ich kann das sehen, in meinem Leben fehlt mir oft die Freude im Glauben. Ich sehe, erwischt mich dann, wie ich einfach nur noch funktioniere, aber ich meckere die ganze Zeit, das kriege ich gar nicht mit. Oder meine Mundwinkel sind nur nach unten. Ne? Und ich tue einfach nur noch, funktioniere nur noch, bete mit den Leuten, rede mit den Leuten, suche das Gespräch, diene, putze, mache. Und auf einmal kriege ich wie ein Spiegel vors Gesicht und ich erkenne mich und sehe, eigentlich bin ich nur am Funktionieren, aber da ist überhaupt keine Freude drin. Ne? Es ist einfach nur noch ein Aufstehen und durch den Tag gehen und dann würde er froh sein, wenn man dann wieder im Bett ist. Das ist nicht Christsein. Das ist nicht in Christus. Sondern das ist Dunkelheit. In ihm ist gar keine Finsternis. Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und wir tun nicht die Wahrheit. Ein wichtiger Aspekt ist auch die Heiligung. Und die Heiligung bedeutet eigentlich nur, dass ich nicht sündige. Und sündigen bedeutet eigentlich nur, dass ich nicht Gottes Plan und Weg und Willen und seinem Wort verfehle. Und irgendwie abirre und was anderes tue als das, was richtig ist und gut, was Licht ist. Und mir kann niemand erzählen, auch Johannes konnte es niemand erzählen, dass du bewusst in der Finsternis wandelst und bewusst weißt, was du tun sollst, aber es nicht tust, dass es keine Sünde ist. Und du Gehorsam und Gemeinschaft, eine tolle Gemeinschaft mit Gott hast. Das ist in meinen Augen dann eine Verblendung. Man belügt sich halt selbst, ne? Und andere. Das Schöne ist, man kann da wieder rauskommen, indem man wirklich Christus sucht. Wir sind zur Heiligkeit berufen, weil Gott heilig ist, und das ist ein Vers, der stimmt. Und wir wissen durch Paulus, wir sind durch die Briefe gegangen, was uns heiligt, und das ist, wer uns wirklich in Zucht nimmt, und das ist die Gnade. Also, ich liebe diesen Vers. Die Gnade ist unser Zuchtmeister, um uns zur Heiligung zu bringen. Und das ist eben wieder der Punkt, die Gnade empfange ich nur von einer Person, und das ist mein Schöpfer. Also zuerst ist es Gott anzunehmen, so wie er ist, und auch den Weg und das Evangelium anzunehmen, so wie er es gegeben hat. Und dann ist der nächste Schritt zu gehorchen. Aber in seiner Gnade. Lesen wir weiter. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Und dieser Vers 8 hier, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns, ist so der Kontext. Ne? Von Vers 5 bis 10 ist, muss man als Kontext sehen zu allen Versen, die noch kommen. Weil manchmal kommen widersprüchliche Sachen. So, von daher rahmen das gut ein und merkt ihr das. Was Johannes wusste ist, wir sind Sünder und wir verfehlen Gottes Wort und Gottes Willen und Gottes Wege. Wir verfehlen seine Absichten immer und immer wieder. Ich habe es heute Morgen erst gesehen bei meinen Kindern. Die haben jetzt auch Fidget Spinner und spinnen die ganze Zeit damit rum. Und, ne, aber am Essenstisch will ich die Dinger nicht haben. Weil die nur mit den Dingern drehen und nicht essen. Und nur darauf gucken und nicht mit uns reden. Also, dort nervt es noch mehr als mich. Also war sie die Erste, die dann sagt, pack die Dinger vom Tisch, hier wird nicht gespielt. Ne? Nora packt es zur Seite und lässt es los. Und Petey dreht. Ne? Dorot wird lauter und sagt, mach das Ding jetzt. Und Pete, ich habe dir gerade gesagt, nicht am Tisch. Ne? Er packt es in seine Tasche und einen Augenblick später zieht es wieder raus und ist schon wieder am Spinnen. Er verfehlt unseren Willen. Er sündigt, wenn du so willst. Ne? Nur das ist keine boshafte oder mutwillige Verfehlung, sondern das ist einfach ein Unreifsein. Du registrierst Gottes Wille, aber du bist nicht fähig zu gehorchen. Weil du es einfach ausblendest. Du kriegst es gar nicht mehr mit. Du machst es einfach weiter und wieder. Bist du wieder in etwas und dann, ja, stimmt. Bei Nora, die ist da schon ein bisschen reifer und da sieht man, sie ist gehorsam, hat gehorsam gelernt. Sie hört unsere Stimme, sie registriert das und sagt, okay, dann muss ich es jetzt wegpacken und sie lässt es. Ne? Und so sind wir Menschen auch. Wir sind Sünder, wir verfehlen ständig, weil wir unreif sind. Aber das Ding ist, wer Gemeinschaft mit Christus sucht und in Christus verankert ist, der wird reifer und der wird fähig, den Willen Gottes dann auch zu tun. Ne? Zu registrieren, zu speichern, dann zu akzeptieren und dann das auch zu tun. Ne? Und Gott gibt uns eine Menge Zeit, denn er ist unser Vater. Und er ist ein weitaus besserer Vater als wir. Er schreit uns nicht gleich an oder seine Geduld ist nicht gleich zu Ende, ne? Nach 7-mal meckern, sondern er ist da ein bisschen treuer und geduldiger als wir. Und da können wir dankbar sein. Riesenvorbild als Vater. Also kann ich niemanden von euch verklagen und sagen, du bist ein Sünder. Mann, du kriegst es immer noch nicht auf die Reihe. Wie oft habe ich in der Predigt schon das gesagt und du kannst es immer noch nicht leben? Als ob du nicht zuhörst, als ob du es nicht verstehst und gleich wieder wegschmeißt. Ne? Kann ich nicht tun, weil ich kenne die Punkte in meinem Leben, wo ich so bin. Und ich glaube auch im Alter, weißt du nicht, das hört nicht auf, oder? Irgendwie bleiben wir halt Kinder und deswegen müssen wir echt aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr aufblähen mit Wissen. Ja. Du kannst immer dieses stolze Lächeln sehen dann, wenn jemand meint, er ist klug, ne? Und du kannst das stolze Lächeln sehen, wenn jemand meint, ich bin doof. Oder wir sind doof, weil es so simpel ist, ne? So simpel geredet, du brauchst einfach nur zu Jesus gehen, vertrau ihm. Ne? Aber ich kann nur eins sagen, die gesegnetsten Menschen, die ich getroffen habe, die gesegneten wiedergeborenen Menschen, sind die, die wirklich so naiv sind wie Kinder mit ihrem Gott. Die das Evangelium als das nehmen, was es ist und nicht irgendwas reinlesen und rauslesen, was im Endeffekt so kompliziert wird, dass gar keine mehr Kraft und Freude daraus ziehen kann. Was Johannes hier bringt, ist eine Simpelheit ins Christentum. Eine Simpelheit im Umgang miteinander und eine Simpelheit, eine Einfachheit im Umgang mit Gott. Diese Demut ist wichtig, wer wirklich wachsen will. Und du kannst sehen, findest du keine Freude, bist du viel zu klug. So, und dann mach's simpler und komm wieder zurück zu dieser ersten Freude, die du hattest. Weil die wartet da und die ist da für uns alle, jederzeit. Und wenn dein christliches Leben nur eine Last ist und eine Arbeit und du deine Kraft nur aus dir selbst und deinen Erkenntnissen ziehen kannst, dann bist du verfehlt. An dem Evangelium, das Jesus Christus gepredigt hat und die Apostel. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das ist eben das Schöne bei der Gnosis und bei diesem dummen, simplen, einfachen Evangelium, das für viele Narrheit ist. Die einen belügen sich selber und werden nie glücklich und freudig und zufrieden. Und die es aber annehmen, die sind in Freiheit und in Freude und in Frieden mit Christus gereinigt. Weil sie wissen, ich verfehlt. Vergib mir. Ich laufe wieder gerade. Ne? Natürlich. Und schon geht's freudig weiter, als ob nichts war. Ne? Die können erleben, wie Gott reinigt. Und das sind die Menschen, die erleben, wie Gott eine Person heiligt. Und zum Frieden und zur Freiheit führt. Ne? Und im Endeffekt ist es doch dämlich, das nicht in Anspruch zu nehmen und den Weg zu gehen, oder? Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu. Vers 10. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Ja. Und es ist wirklich erschreckend, weil die selbstgerechtesten Menschen, die ich getroffen habe und die sich so heilig fühlen und so klug und so überragend über alle anderen Christen, weil sie meinen, sie haben es verstanden, die bekommen überhaupt nicht mit, dass sie eigentlich Jesus alles absprechen, was er eigentlich ist. Der meint, er kann aus eigener Kraft so sich heiligen und aus eigener Kraft glücklich werden, und dass Gott es erwartet, dass man aus sich heraus so lebt wie Gott. Was eine absolute Ironie ist, und das sind die Gott dann im Endeffekt ins Gesicht sagen, du hast nicht recht, du bist ein Lügner, du hast keine Ahnung. Christus, sein Opfer reicht nicht. So heilig ist er nicht, weil ich muss was dazu tun. Ja. Und im Endeffekt ist das Blasphemie. Und davor will ich auch mich bewahren. Davor möchte ich jeden bewahren, in diesen Irrglauben reinzukommen. Und das ist eben diese clevere Schachzug, den Satan hat. Denn er ist klüger als wir von Anfang an, den er einsetzt und der immer noch funktioniert. Selbst bei denen, die das schon begriffen haben, funktioniert es trotzdem immer und immer wieder. Ne? Zu kommen und zu meinen, das muss klüger gehen. Das ist zu einfach. Das kann nicht reichen. Das kann nicht wahr sein. Irgendwas muss ich jetzt tun, damit da mehr kommt. Und wenn es nur ist, dass ich Erkenntnis bekomme über Gut und Böse oder richtig und falsch, aber allein mit Gemeinschaft zusammen mit Gott, das kann nicht reichen. Und so war es in Eden und wir haben gesehen, was die Folgen waren. Und so ist es doch jetzt. Und dieser Geist geht durch die Gemeinde, in Christi, und reißt viele raus aus der Gemeinschaft. Und so ist auch da wieder dieses geistliche Sterben, das du beobachten kannst, gerade da, wo der menschliche Geist ganz laut ist. Im Endeffekt ist unsere Gemeinschaft Eden. Der Garten Eden, wo Gott kommt, wo Frieden ist, wo wir eine Aufgabe haben, wo keine Sünde ist, wenn wir uns treffen im Geist und in der Gemeinschaft. So, ne, aber wer die Gemeinschaft vermisst, so ein, und wer meint, so selber das Evangelium bauen zu müssen und erklären zu müssen, so der fliegt raus irgendwann. Und du kannst es sehen, ich kenne viele Untote. Ne, geistliche Zombies. So Leute, die aussehen wie zu Christus gehörend, aber da ist überhaupt nicht Christus drin und nirgendwo Christus zu hören und zu fühlen oder zu sehen. Ne? So, es sind Leute, die sich vergraben in ihrem Glaubenskonstrukt und überhaupt keine Frucht bringen anderen gegenüber. So, was nützt es geistlich zu wachsen, wenn du nicht dorthin bewegt wirst, dann zu geben und zu lieben und anzuwenden und zu tun? Das ist das, wovor Paulus warnt im Korintherbrief mit der Liebe. Selbst wenn du alle Erkenntnis hast, alle Erkenntnis, die je irgendwie möglich sind zu erfassen, aber du wendest es nicht an. Liebe, praktisch. Es wird kein Werkzeug, um Menschen zu segnen und zu retten, dann ist es nichts. Es ist nichts wert. Wenn du so weit wächst, dass du einen Glauben hast, der einfach sagt, jetzt laufe ich auf dem Wasser, so, und jetzt bewege ich den Berg von da nach da, jetzt wird der Tote auferstehen und der Kranke wird geheilt, so, aber es ist nicht, um jemanden zu segnen und zu lieben, um praktisch anzuwenden, dann ist es für Gott absolut nichtig, sondern es ist nichts wert. Wenn du ein Herz hast zu geben und du gibst alles, was du hast, so, sogar dein letztes Cent, und du sagst, na, lieber laufe ich jetzt nackt durch die Gegend und schäme mich als der arme Mensch. Aber es passiert nicht aus der Liebe heraus, um praktisch jemanden zu segnen, weil du sagst, da ist eine Not, ich muss da so ein für Christus Ding gewinnen oder so, sondern es ist einfach nur, ach, bin ich nicht ein wunderbarer Mensch? Ja, guck mal, ich bin nackt, ich weiß, aber das ist, weil ich mein letztes Hemd demjenigen gegeben habe. Ne? So ein, wenn es nicht wirklich aus dem Herzen her für denjenigen ist, dann ist es nichts. Und so können wir streben und beben und uns bauen, wie wir wollen. Im Endeffekt, wenn es nicht dazu dient, so den Willen Christus zu tun und die an für den Nächsten, weil wir den lieben, mehr als uns, dann war das alles so sinnlos. Dann kann es noch so schön im Geist angefangen haben, aber es ist im Fleisch vollendet. Und so will ich nicht enden. Deswegen ist es wichtig, die Torheit des Christus anzunehmen als Weisheit. Diese Torheit und Simplheit des Evangeliums zu leben als das, was es ist, nämlich das Schwert, die Wahrheit und das Leben, das wirklich alles scheidet. Ja. Von daher schäme ich mich nicht, sondern bin stolz für meinen Gott. Mehr wollte ich heute nicht machen. Herr, ich danke dir, dass du Johannes es aufs Herz gegeben hast, noch einen Brief zu schreiben. 3 Briefe. Und ja, dass wir vom Apostel selber, der dir so nah war, lernen dürfen, worum es wirklich dir ging. Ja. Ohne theologische große Konzepte und irgendwelche Auslegungen und Plan und dies, sondern einfach die Simpelheit, die alles sagt. Ja, und ich bitte dich, dass bei uns was so ankommt und ja, es uns erfrischt, einfach Freude zu finden im Glauben, Freude zu finden in dir. Ja, dass uns anstrebt, irgendwie die Gemeinschaft mit dir ganz persönlich und individuell zu genießen und zu suchen mehr und mehr, um da wirklich Kraft und Erweckung zu kriegen, um dass uns unser Herz aufmacht, so dass wir mehr und mehr uns vergessen und mehr Raum kriegen für andere Menschen und uns investieren wollen in deinem Namen. Ja, dass unser Leben hier nicht vergebens ist, unsere Früchte nicht krank und verschrumpelt oder schlecht. Ja. Du kennst jeden Einzelnen hier, du kennst unsere Herzen, du weißt, wo wir sind, in welchem Stand, auch geistlich, in welcher Reife, und du kannst mit uns umgehen, auch mit unseren Verfehlungen, mit unseren Sünden, mit unseren Schwächen und Unreifheit. Du bist da sehr geduldig, geduldiger als wir Menschen füreinander, und ja, von daher sei du laut und ein lebendiger Gott in unserem Leben, in unserer Mitte auch, ja, dass du einfach das bekommst, was dir gebührt. Ja. Und ich musste halt wieder an diese Vögel denken, an das, was im Psalm steht. Nee, bei Hiob gesagt wird halt, die Vögel stehen frühmorgens auf, sobald das Licht angeht und geben Gott Preis, Lobpreis. Und abends, wenn die Sonne untergeht, tun sie genau das Gleiche. Ja, und so denke ich, macht das wirklich die ganze Schöpfung Gottes. Die einzigste Ausnahme ist die Spezies Mensch. Weil wir haben eine Freiheit bekommen, die die anderen nicht haben. So, wir stehen frühmorgens auf und wir können sagen, ah, ich schlummer noch mal, mach die Augen noch mal zu. So ein und das ist schade. So ein, weil wenn die Vögel schon Gott preisen, einfach nur, dass sie da sind, dass das da ist, was da ist, so ein, dass er da ist, so ein, was denn, dann muss ich mich da echt schämen, dass ich ungeistlicher bin als ein Vogel. So ein, na? Von daher will ich es lieber anstreben. Und habt ihr das gemerkt? Und ich habe das jetzt ganz bewusst erleben dürfen, jeden Morgen aufs Neue, weil ich werde 2:30 wach, wegen Emma. Und dann werde ich nochmal 6:30 wach, weil das so die Zeit ist. Und jetzt sind wir auf Ferien, ich kann lange schlafen. Ne? So und ich werde 6:30 wach oder ich werde 5:30 wach, egal wann, aber wenn du das erste Mal wach wirst, du bist wirklich wach. Weil du auf Toilette musst oder so, du gehst aufs Klo, du, ne, machst dein Geschäft, trinkst vielleicht noch was so und du bist wirklich wach. So wie die Vögel. Wenn das Licht angeht, wenn die Augen aufgehen, so, dann geht's los. So ein, aber lege ich mich nochmal hin und denke, ah, noch 10 Minuten. Das sind nach diesen 10 Minuten, das müssen nur 10 Minuten sein, ne, es muss noch nicht mal eine Stunde sein, aber lege ich mich nochmal hin, mache die Augen dann auf, ich bin müde. Ich bin träge und zwar den ganzen Tag durch. So ein, und ich glaube, das ist auch so ein Bereich, wo man wirklich auch Segen verpasst, manchmal so ein. Die Momente, wo die Augen aufgehen, nicht Gott zu loben, zu preisen, sondern ja, zu denken so, ich nehme die Freiheit. Ne? So, ja, Amen.